Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Audi und BMW sagen Bye-Bye. Nach 4 Jahren in der Formel E haben beide Teams überraschend ihren Ausstieg aus der Elektroserie verkündet. Die anstehende Saison wird die letzte für die zwei deutschen Riesenteams werden. Danach ist Schluss. Außerdem reden wir über die jährlichen Testfahrten in Spanien und über Daniel Abt, der einen Platz im Kommentatorenteam von Sat1 bekommt. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Das nenne ich doch mal eine verrückte Woche. Über alles, was in der Formel E passiert, reden wir wie immer im E-Pod. Und so auch heute. Ich glaube, es ist das zweite Mal, dass wir überhaupt in der ganzen E-Pod-Geschichte eine Episode neu aufnehmen müssen. Man mag es ja, habe ich gehört, wenn man hier ein bisschen aus dem Nebenkästchen plaudert. Wir haben die ganze Folge schon mal aufgenommen und während ich dann im Schnitt saß, ich saß 10 Minuten in der Nachbearbeitung, plötzlich sagt BMW auch noch Tschüss. Riesenmeldung aus dieser Woche. Audi und BMW steigen aus. Darüber müssen wir heute natürlich noch ein zweites Mal reden. Deswegen machen wir das einfach auch. Wir bedeutet einerseits ich und Tobi Wirz aus der Redaktion. Moin.
Schönen guten Tag.
Es ist ein bisschen früh, finde ich. Ich bin so eine Zeit nicht gewöhnt, Tobi. Es ist 8.11 Uhr. Also ich habe ja gerade gesagt, wir nehmen jetzt nicht zum ersten Mal eine Folge zum zweiten Mal auf. Aber so früh, glaube ich, waren wir noch nie dran.
Nee, richtig. Das ist auch für mich ungewohnt, aber die Nachrichtenlage erfordert es, dass wir das so ein bisschen nachbessern und konnten uns da auf einen Termin am frühen Morgen einigen.
Das ist aber auch so mehr deine Zeit. Ich komme damit schlechter klar als du, glaube ich.
Ja, es ist nicht unbedingt die übliche Studentenuhrzeit, um 8 Uhr schon zu arbeiten. Kann ich mir gut vorstellen.
Was soll das denn heißen? Meine Herren, immer die Studenten dissen. Tobi, für all diejenigen, die jetzt irgendwie die letzte Woche verpasst haben und noch gar nicht auf Stand sind und unbedingt wissen wollen, worüber wir heute reden müssen in unserer Episode, würde ich vorschlagen, bringen wir den ersten großen Abschnitt rein in unserem Podcast. Und das ist für all diejenigen, die nochmal auf Stand kommen wollen, unser News-Überblick. Vorne dabei, Max Günther erzielt nach 2019 auch 2020 bei den Valencia-Testfahrten der Formel E die schnellste Rundenzeit.
Weiter dabei, Daniel Abt bleibt der Formel E erhalten. Als Experte im Team von Run Racing wird der Kempner die Rennen der Elektroserie kommentieren.
Langfristig dabei, Mahindra hat als erster Hersteller bekannt gegeben, auch in der Gen 3-Ära der Formel E am Start zu sein.
Auch im Dunkeln dabei, die Formel E bestätigt ihr erstes Nachtrennen im kommenden Februar in Diriyah.
Und natürlich nicht länger dabei. Audi und BMW steigen am Ende der kommenden Saison als Werksteams aus der Formel E aus. Audi tritt stattdessen in der Rallye Dakar und der WEC an. BMW hat noch kein Alternativprojekt bekannt gegeben, aber auch die werden die Formel E Ende 2021 werksseitig verlassen. Es ist die große Meldung in Valencia gewesen. Audi beendet das Formel-E-Programm nach der jetzt anstehenden Saison 2021 und nicht mal 48 Stunden später zieht BMW nach. Auch BMW verlässt die Formel E. Es ist eine verrückte Newswoche. Was halten wir von Audi und BMW? Erstmal, hat dich das auch so überrascht wie mich?
Definitiv. Ich glaube, das kam für alle Leute sehr überraschend und da war nicht im Ansatz mit zu rechnen. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also bei Audi ist es in meinen Augen eine etwas andere Hausnummer. Es gab ja da auch schon längere Zeit Gerüchte, dass Volkswagen in der Formel E keine zwei verschiedenen Hersteller braucht, die gegeneinander fahren. Weil Porsche und Audi gehören ja beide zum Volkswagen-Konzern. Und es gab da vor einiger Zeit ja auch mal einen Kommentar vom VW-Boss Dies, der ganz offensichtlich kein großer Formel-E-Fan ist, der ja da gesagt hat, dass eine Formel 1 mit synthetischen Kraftstoffen deutlich interessanter wäre als die Formel E, wo im Gaming-Modus durch die Städte gefahren wird.
Das, ja, das ist nicht besonders hilfreich, wenn der Konzernchef sagt, ich wäre lieber in einer anderen Serie und hat dann zwei Mannschaften da in der Formel E stecken. Das hat für Aufsehen gesorgt, auf jeden Fall auch bei uns selbstverständlich. Aber von dem, was man so hört, scheint selbst Audi nicht ganz so überzeugt zu sein von der Formel E. Ich erinnere mich an die Pressemitteilung, die Audi an alle MedienvertreterInnen verschickt hat. Und da stand dann drin, oder stand die Argumentation drin, dass die Formel E anfänglich ein gutes Vehikel ist fürs Elektromarketing, aber inzwischen, das denken wohl einige in der Audi-Führung, ist Elektromobilität auf der Straße gewissermaßen allgegenwärtig. Und deswegen ist es nicht mehr so nötig, in der Formel E zu sein. Das ist das, was man gehört hat, kurz vor dem Audi-Ausstieg und dann auch im Zuge des Audi-Ausstiegs. Das ist eine bemerkenswerte Begründung. Das findet auch unser Leser Luis auf Twitter. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich jetzt mal zitiere hier an der Stelle. Ich fand den Kommentar nur sehr schön. Der hat das kommentiert mit den Worten: fragwürdige Entscheidung, aus der Formel E auszusteigen, weil man der Ansicht ist, Elektromobilität sei etabliert und die Relevanz der Formel E nehme ab, während in Deutschland der Anteil an den Neuzulassungen bei gerade einmal 11% liegt. Ich habe das für dieses Argument jetzt nochmal beim Kraftfahrtbundesamt recherchiert. Da kommt die Zahl aus dem Oktober 2020. Die schreiben ja immer mit, wie viele Autos neu zugelassen werden. Und im Oktober 2020 waren es 23.000 Neuzulassungen für Elektroautos. Das ist eine ganze Menge. Das ist hat eine dreistellige Zuwachsratenzahl im Vergleich zum Monat davor. Prozentual machen E-Autos momentan allerdings nur 8,4% der Neulassung zu. Also noch nicht mal 11, sondern 8,4% aller Autos, die im Oktober zugelassen wurden, waren E-Autos. Und jetzt, Tobi, stellen wir mal die Argumentation von Audi gegenüber, wo es so klingt, als wären Elektroautos die Norm auf der Straße und man kann sich kaum mehr retten vor Stromern und als würde jedes dritte Fahrzeug, was an einer roten Ampel steht, elektrisch angetrieben werden. Das ist mal mindestens eine bemerkenswerte Begründung, wenn nicht sogar eine verwunderliche.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass wir tatsächlich schon so weit sind, wie Audi in dieser Pressemitteilung suggerieren mag. Elektromobilität ist, denke ich, ein Thema, das stark am Wachsen ist und stark ausgebaut werden muss. Von daher kann ich da die Begründung nicht ganz nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man den Hintergrund betrachtet, dass Audi ja erst vor einem guten halben Jahr bekannt gegeben hat, aus der DTM auszusteigen, um sich mehr auf Elektromobilität zu konzentrieren. Da hat man ja quasi dem Class 1 Reglement mit dem Ausstieg den Todesstoß versetzt und hat damals noch als Begründung mit angeführt, dass man ja in der Formel E aktiv sei. Und ja, kein halbes Jahr später oder noch ein gutes halbes Jahr später ist das auch schon wieder weg, dieses Argument. Aber viel interessanter finde ich dann die neuen Projekte, mit denen sich Audi beschäftigen will. Ja, jetzt wo die Elektromobilität allgegenwärtig sei, will man stattdessen die Rallye Dakar bestreiten und außerdem plant man in der Langstrecken-Weltmeisterschaft wieder anzutreten. Da muss man sich tatsächlich mal die Frage stellen, ist Elektromobilität tatsächlich so weit angekommen, dass man sich jetzt wieder auf Offroad konzentrieren muss? Für die dicken SUVs, die mit den vier Rängen vorne durch die Straßen fahren oder was?
Ja, ich weiß es nicht. Also auch in der Rallye Dakar wollen sie ja mit dem Hybridantrieb antreten. Alternativ dazu oder wahrscheinlich noch zusätzlich dazu steht auch wieder ein Comeback in der WEC im Raum. Audis neuer Sportchef, das ist auch eine Meldung, die man da in dem Zusammenhang, glaube ich, nennen müsste. Audi hat einen neuen Motorsportchef. Dieter Gass hat seinen Posten räumen müssen zum 1. Dezember. Und jetzt übernimmt Julius Seebach seine Rolle. Das ist der bisherige Geschäftsführer von Audi Sport. Also der ganze Zweig, der Motorsportzweig von Audi wird jetzt nicht irgendwie eingestampft oder sowas. Aber der Chef vom Motorsportzweig ist der gleiche wie vom gesamten Audi-Sportzweig. Und da gibt's sicherlich einen Zusammenhang. Will ich aber gar nicht drauf hinaus, dass diese Personalentscheidung da mit Sicherheit auch auf eine Umstrukturierung intern hinweisen dürfte. Ich wollte eher in Richtung Le Mans gehen. Der hat nämlich gesagt, der neue Chef von Audis Motorsportprogramm, dass sie intensiv sich vorbereiten auf ein Comeback nach Le Mans. Da gibt's ja ein neues Reglement künftig, dass die Serie, die WEC, besser zusammenfahren kann mit der IMSA-Meisterschaft aus Nordamerika. Und mit dem neuen Hypercar-Reglement könnte die WEC dann beispielsweise auch bei den 24 Stunden von Daytona mitmachen, beispielsweise, was ja auch ein durchaus renommiertes Autorennen ist, wo alle gerne mitfahren möchten und sich mit Siegen schmücken wollen. Und in beiden Serien gibt es eben einen Hybridantrieb oder die Möglichkeit, Hybridantriebe einzusetzen. Da kann Audi selbstverständlich auf die Formel-E-Erfahrungen setzen. Aber es sind halt am Ende doch nur Hybridantriebe. Man kann sich ja mal ein bisschen in der Elektromotor-Szene, also wirklich Automobilszene, ohne Rennen fahren, umhorchen und da mal fragen, ob Hybridautos auch Elektroautos sind. Kleiner Spoiler vorab. Ist nicht so gern gesehen, wenn man Hybridautos als Elektroautos bezeichnet. Also, da ist eine Menge dran. Ich glaube, wir können uns einigen, wir können jetzt natürlich nicht in Ingolstadt hinter die Kulissen gucken, aber wir können uns, glaube ich, einigen, dass hinter der Entscheidung von Audis Formel E-Ausstieg mehr steckt als auf der Straße ist alles schon Elektro und wir müssen gar nicht mehr da sein.
Mit Sicherheit.
Ein technologisches Argument bringt hingegen BMW. Die wollen auch aus der Formel E aussteigen. Die zweite Riesenmeldung der neuen Woche. Wie gesagt, wir haben die Folge schon aufgenommen und plötzlich stieg auch BMW aus. Und da ist die Begründung eine ganz andere. Zitat, die Möglichkeiten des Technologietransfers hat die BMW Group bei der Entwicklung von E-Antrieben im Wettbewerbsumfeld der Formel E inzwischen im Wesentlichen ausgeschöpft. Das ist mal interessant und auch eine Argumentation, die ich für Audi mir vorstellen könnte. Hat die Formel E jetzt schon ihre Spitze, ihre technologische Spitze erreicht, Tobi? Und ist die Formel E deswegen uninteressant für Audi und BMW?
Weiß ich nicht. Was man natürlich anmerken kann und was auch von unseren Lesern mehrfach angemerkt wurde, ist natürlich die Tatsache, dass die Entwicklung in der Formel E sehr, sehr stark begrenzt ist. Ja, man hat jetzt einen neuen Antrieb, den man für die kommenden beiden Saisons verwenden darf. Außerdem hat man im Gen 3-Paket, sage ich mal, ebenfalls nur die Möglichkeit, den Antrieb zu entwickeln, also Motor, Inverter und Hinterachse. Da wird ein bisschen die Ursache drin gesehen, dass man da nicht mehr freigegeben hat für die Eigenentwicklung, wie zum Beispiel die Batterie. Aber das muss man auch klar sagen, dass stand in den letzten Jahren nicht zur Debatte, dass man da etwas dran ändert und die Technik, die Technical Roadmap war bekannt. Und von daher, ja, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist, dass man da nichts mehr für die Entwicklung von Elektromotoren lernen kann. Auf der anderen Seite, was ist denn das für eine Begründung? BMW ist jetzt fast 10 Jahre in der DTM gefahren. Ich wage zu behaupten, das, was man in der DTM für den Einsatz auf der Straße lernen konnte, war auch überschaubar. Und trotzdem hat man das durchgezogen über viele Jahre.
Man muss da natürlich anfügen, dass technologisch die Formel E ihre Entwicklung, wie Tobi gerade schon ganz richtig gesagt hat, ihren Fokus auf die Motoren und auf die Inverter und auf die Getriebe gelegt hat. Das ist der Antriebsstrang, von dem wir immer sprechen, wenn wir über die Formel E reden. Die Batterie konnte man bislang nicht anfassen. Und weil der Fokus eben so auf den Motoren lag und Elektromotoren höchst effizient sind, erreicht man da tatsächlich langsam so das Limit das ist das, was ich gerade so ein bisschen anschneiden wollte. Also bei den Straßenfahrzeugen, wie ist da die Effizienz vom Motor? So um die 40% oder sowas. Der Rest ist halt Wärme und Abgase und irgendwie Energie, die nicht in den Vortrieb umgesetzt wird. In der Formel 1 ist es mehr, da sind es dann 50-60% oder so. In der Formel E sind wir bei über 95%. Also über 95% von der Energie, die in der Batterie steckt, wird momentan in den Motor weitergeleitet und auch tatsächlich in Vortrieb übersetzt. Und irgendwann erreicht man da wohl tatsächlich ein Limit. Und die Hersteller haben ja schon, insbesondere die ganz Großen, seit längerer Zeit darauf gedrückt, endlich auch mal an die Batterien gelassen zu werden, die weiterhin allerdings ein Einheitsbauteil ist. Alle Teams benutzen die gleiche Batterie und das wirft selbstverständlich die Frage auf, nachdem jetzt mit Audi und BMW zwei wirklich tragende Säulen, auch technologisch der Formel E, aussteigen wollen. Das wirft die Frage auf, hätte die Formel E Audi und BMW halten können, wenn sie die Batterieentwicklung geöffnet hätte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten, aber ich vermute, dass das eher nicht der Fall gewesen wäre. Man muss ja bedenken, Batterieentwicklung ist kein ganz günstiges Thema. Das ist mit massivem Aufwand verbunden und ich denke, die wenigsten der Hersteller haben überhaupt das Know-how in-house, um tatsächlich diese Entwicklung auch vorantreiben zu können. Das heißt, da hätten externe Firmen dran gemusst, ja. Und dann kommt man aber wieder zu einem Punkt, was kann denn der Hersteller wirklich davon lernen, wenn er irgendwen Externes dafür beauftragen muss, eine Batterie zu entwickeln? Ja, das ist ja auch der Lerneffekt für den Hersteller selbst überschaubar. Also ich glaube, man hätte eventuell Audi und BMW damit gehalten, aber man hätte natürlich auch diverse andere Probleme sich damit erschaffen.
Was hältst du denn von dem Vorschlag von unserem Webseitenkommentator, dem E-Fan? Auch da hoffe ich, dass es okay ist, dass ich den Kommentar vorlese, aber ich meine, er ist öffentlich, also jetzt musst du da durch. Nee, Spaß beiseite. Der hat nämlich kommentiert, wäre vielleicht schön gewesen, wenn man mit zwei Batterien agiert hätte. Das wäre vielleicht auch ein Vorschlag gewesen. So eine standardisierte Grundlastbatterie, schreibt er, und einfach 10 Kilogramm dann für die eigene Batterie freigeben, die man dann auch, wenn man möchte, bei einem Ladestopp aufladen kann. Und darüber hätten sich die Hersteller dann auch differenzieren können. Und die Unterschiede wären vielleicht auch irgendwie überschaubar gewesen zwischen all den Herstellern. Und weil es nur eine kleine Batterie ist, könnte man damit sogar vielleicht doch auch die Kosten begrenzen, möchte man da argumentieren.
Ja, aber im Grunde genommen ist es doch relativ zweitrangig, ob die Batterie, die man jetzt entwickelt, groß oder klein ist. Die Entwicklungskosten hat man ja sowieso. Natürlich ist die Batterie dann günstiger zu produzieren, wenn sie kleiner ist. Aber ich glaube, das wäre nicht unbedingt der richtige Weg gewesen, denn man ist ja sehr darauf bedacht, die Kosten im Rahmen zu halten und freigegebene Batterieentwicklung, auch wenn es nur eine kleine Batterie ist, würde das konterkarieren.
Was passiert denn jetzt als nächstes? Also es ist ja, ich glaube, wir sind uns einig, früher oder später hätte es passieren müssen. Ne? In der Formel E sind halt so viele Hersteller. Irgendwann muss halt einer wegbrechen und früher oder später wäre es so oder so passiert. Das ist das Tagesgeschäft, ne? Ebbe und Flut. Jetzt ist es halt nach 7 Jahren soweit. Ich glaube nicht, dass die Formel E schon jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen wird. Es sind halt noch viele andere Hersteller dabei, auch große Hersteller, Nissan und Jaguar und wie sie alle heißen. Denkst du, die Formel E übersteht das? Es sind jetzt zwei richtig dicke Fische weg.
Ja, ich gehe fest davon aus, dass sie das überstehen wird. Ich meine, man muss ja auch mal die Konsequenz betrachten. Der BMW-Ausstieg, denke ich mal, wird sich in überschaubaren Rahmen halten, denn das Team gehört ja Andretti. Und Andretti dürfte der Formel E vermutlich erhalten bleiben. Ist jetzt natürlich die Frage, mit welchen Antrieben die dann in Saison 8 antreten werden. Möglicherweise werden sie die BMW-Kundenmotoren dann privat einsetzen, denn es ist ja grundsätzlich keine Neuhomologation während der Gen 2-Ära mehr möglich. Ja, sie könnten sich aber natürlich auch, gerade im Hinblick auf Gen 3, die Herstellerlizenz, die sie vor Saison 5 an BMW abgegeben haben, wieder zurückholen und mit einem eigenentwickelten Antrieb dann in die Gen 3-Ära starten oder aber auch zu einem anderen Hersteller wechseln. Ja, das sind die Optionen, die Andretti hat, und Andretti hat bekannt gegeben, da auch demnächst bekannt zu geben, wie sie dann zukünftig verfahren wollen. Beim Audi-Team ist das ein bisschen schwieriger. Das ist ja ursprünglich von Abt gegründet worden, aber dann komplett an Audi verkauft worden. Da ist jetzt die Frage, ob Abt das Team möglicherweise wieder zurück übernimmt oder aber ja, ob das komplett eingestellt wird und der Slot dann frei wird für einen möglichen Neueinsteiger. Und da haben wir ja einige Interessenten, die in der Vergangenheit mit der Formel E in Verbindung gebracht wurden, die möglicherweise nur darauf warten, ja, dass ein Slot in der Formel E frei wird. Ja, wir hatten ja schon mal berichtet über einen italienisch-schweizerisches, türkisches Projekt, Scuderia E hieß das ja. Das wäre eine Möglichkeit, obwohl natürlich keiner seriös beurteilen kann, ob das jetzt tatsächlich zustande kommen kann. Aber es gibt natürlich auch...
Ich grätsch kurz rein. Das Projekt, was mit Pauken, Posaunen und Trompeten angekündigt wurde, ist am Ende abgesägt worden, weil die Formel E dann doch zu teuer ist.
Okay. Gut, aber wir haben ja auch ein paar Hersteller in der Warteschlange stehen, die durchaus die entsprechenden Mittel zur Verfügung hätten, um einzusteigen. Ja, Hyundai ist da zum Beispiel ein Thema, dann die Formel E sucht ja immer noch händeringend nach einem US-amerikanischen Hersteller. General Motors oder Ford wären da eine mögliche Option. Maserati hat man auch schon mit der Formel E in Verbindung gebracht. Oder jetzt neuerdings, Aston Martin hat bekannt gegeben, nach der Übernahme durch Lawrence Stroll und sein Konsortium, ja, dass man die Marke Lagonda als reine Elektromarke wiederbeleben wird. Das wäre natürlich auch eine Option.
Und das tatsächlich auch schon als direkter Ersatz möglicherweise, also für Audi und BMW, weil wenn da ja jetzt Teamslots frei werden, es gibt eine Begrenzung in der Formel E, höchstens 12 Teams dürfen es momentan sein, aktuell sind es auch die ganzen 12. Ich könnte mir vorstellen, dass die so eine Vorhut checken, so ein bisschen wie Mercedes das gemacht hat mit HWA. Selbstverständlich war Mercedes mit HWA im ersten Jahr des Gen 2 Regelwerks dabei. Das wäre jetzt im letzten Jahr des Gen 2 Regelwerks, dass dann Lagonda, Hyundai, Maserati, wie sie alle heißen, irgendwie eine Vorhut reinschicken würden. Und dann ist der Wechsel zur Gen 3 Ära aber eigentlich der perfekte Zeitpunkt für neue Hersteller. Mit Sicherheit werden einige Hersteller, die aktuell dabei sind, ihr Commitment ebenfalls überdenken, gerade weil Audi und BMW eben schon ihren Ausstieg verkündet haben. Sicherlich werden wir also zum Wechsel des Regelwerks, da kommt dann halt ein leichteres Auto, eins, was mit Schnellladetechnologie aufgeladen werden kann, also wirklich wieder mit Ladestopps. Das Auto soll natürlich schneller werden, mehr Leistung haben und es gibt selbstverständlich ein neues Chassis, was sich nochmal rein optisch abheben soll von den aktuellen Fahrzeugen. Also es wird sich eine Menge ändern zur Gen 3 Ära. Das Einzige, was sich nicht ändert, als kleiner Aufhänger, ist, dass Mahindra dabei sein wird. Die sind nämlich ganz im krassen Gegensatz zu Audi und BMW schon dabei. Bis 2026 haben die sich der Formel E verschrieben, ihre Herstellerlizenz verlängert. Mahindra wird noch ein bisschen dabei sein. Ich bin sehr gespannt, wer da so noch kommt. Können wir Tesla sehen, Tobi? Jetzt in Gen 3? Das wünschen sich doch alle.
Ja, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Elon Musk ist zwar ein Elektropionier und die Marke Tesla wird auch beinahe als Synonym für Elektromobilität verwendet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da tatsächlich ein Formel-E-Engagement anstehen wird, denn seien wir doch mal ehrlich, Tesla hat in der Formel E nichts zu gewinnen, überhaupt nichts. Ja, das sind im Endeffekt tatsächlich nur Ausgaben und wie blöd sieht es dann aus, wenn Tesla dann hinter Mahindra herfährt, ja, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Deshalb halte ich das für ausgeschlossen.
Ich denke wohl auch, dass wir in mittelfristiger Sicht nicht Tesla sehen werden. Ich meine, die sind ja nicht abgeneigt, die sind jetzt nicht, reagieren jetzt nicht allergisch auf Rennstrecken. Aber du hast recht, wenn, weiß ich nicht, Jaguar denen die Hosen auszieht, dann ist das kein guter Look für Elon Musk und Konsorten. Also halten wir fest, nochmal die Rolle rückwärts zu BMW und Audi. Die Formel E übersteht das, mit Sicherheit. Vorausgesetzt, da passiert nicht noch mehr. Also, ich würde sagen, das ist für die Formel E eine mittelgroße Krise, aber wenn Nissan und Jaguar und, gut, Mahindra würde jetzt nicht aussteigen, die zwei vor allem, ich glaube, das sind jetzt die großen verbleibenden globalen Autohersteller in der Formel E, die, gut, DS mit Citroën, die gibt's auch noch, aber ne, wenn es dabei bleibt, dass es Audi und BMW sind, dann übersteht die Formel E das. Auch wenn wir, glaube ich, festhalten müssen, das hat die Formel E so richtig durchgeschüttelt. Und das war durchaus ein kleines Erdbeben in London.
Sind Mercedes und Porsche für dich keine großen Hersteller?
Ach, guck mal. Das liegt an der Uhrzeit. Natürlich.
Okay. Oh Gott. Ich war ein wenig überrascht.
So, ich glaube, wir haben uns den Mund jetzt fusselig genug geredet über Audi und BMW. Da werden wir noch oft genug zu hören bekommen von den beiden, während es jetzt auf die große Abschiedstournee geht, die ja inoffiziell oder offiziell, ich weiß gar nicht, schon angefangen hat. Jetzt war ja Valencia-Testwoche der Formel E in Spanien und ganz oben am Ende auf allen Zeitenlisten Max Günther für BMW. Genau wie 2019. Und jetzt sogar mit einem neuen Rundenrekord, eine Minute 11,8 statt eine Minute 15, also rund 3 Sekunden schneller als letztes Jahr. Aber ich meine, der Grund ist ja schnell erklärt, ne? Auf der Strecke hat eine Schikane gefehlt in diesem Jahr und deswegen sind selbstverständlich die Geschwindigkeiten und die Zeiten besser gewesen. Und diese fehlende Schikane ist auch der Hauptgrund, warum wir die Ergebnisse mit Vorsicht genießen müssen. Ich meine, das ist durchaus plausibel, dass BMW auch tatsächlich schnell ist. Aber Tobi, ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass Dragon regelmäßig aufs Podium kommen kann. Denn die haben die Testwoche auf den Gesamtplätzen 2 und 3 abgeschlossen.
Nee, das vermute ich auch nicht. Obwohl man natürlich sagen muss, dass Dragon einen gewissen Vorteil hat. Nämlich Dragon ist nicht mit einem neuen Motor angetreten, sondern mit einem Motor, mit dem man tatsächlich schon einige tausend Kilometer Erfahrung hat, weil man in der letzten Saison damit schon gefahren ist. Das heißt, man konnte sich da, ich sag mal, aufs Feintuning konzentrieren, während viele andere Teams, die mit neuen Motoren angetreten sind, ja, da erstmal Grundsetups, Grundeinstellungen und so weiter vornehmen konnten. Aber nichtsdestotrotz, die Zeiten, die Nico Müller und Sergio Sette Câmara gefahren haben in den Dragons, sind durchaus beeindruckend. Da fehlt nicht viel auf die absolute Bestzeit von Max Günther. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie durchaus das Paket vielleicht auch besser verstanden und besser im Griff haben als in der vergangenen Saison, wo Dragon ja tatsächlich Vorletzter in der Teamleitung wurde. Und es scheint auch mit dem alten Antrieb aufwärts zu gehen. Und dann kann man natürlich besonders gespannt auf den neuen Motor sein, der dann irgendwann im April kommen wird.
Tobi hat es gerade schon gesagt, in Valencia waren nicht die Rundenzeiten im Fokus, sondern wirklich so Setup-Abstimmungen und den Energieverbrauch beobachten und Vergleichswerte mit den Teamkollegen sammeln, die Abnutzung von den Antriebsteilen überprüfen, sowas. Die Bestzeiten bedeuten an sich gar nichts. Vorausgesetzt natürlich, die Formel E fährt jetzt nicht plötzlich nächste Saison nicht doch auf Rundkursen. Kann ja auch sein. Ich meine, wer weiß, was Corona vorhat im nächsten Jahr. Es gibt ja schon Ausweichpläne, zum Beispiel für Silverstone, dass die Formel E, falls es ganz schlimm wird nochmal und unbedingt noch ein Rennen absolviert werden muss, dann könnte man auf Rundkurse ausweichen. Dann wäre Valencia, der nationale Kurs, dieses Layout, was wir gefahren sind, tatsächlich sogar halbwegs relevant. Und dann wäre das ja wirklich vielversprechend. Also nicht nur sind die zwei Dragons ganz nah dran, sondern das ganze Feld im kumulierten Ergebnis innerhalb von einer halben Sekunde. Also das, was ich mitnehme aus Valencia, mein Hauptlearning, es gibt ja wenig, was man da lernen kann, aber mein Hauptlearning ist, falls man was mitnehmen kann, dann, dass die Formel E im Qualifying noch viel spannender wird als jemals zuvor.
Definitiv. Und vor allen Dingen, dass die, sag mal, Hinterbänkler der abgelaufenen Saison, nämlich Dragon und Neo, die ja, ja meistens wirklich immer am Ende des Feldes waren, besonders die Neos waren ja sehr schwach, die scheinen einen richtigen Schritt nach vorne gemacht zu haben und zumindest nicht mehr abgeschlagen zu sein. Also da können wir durchaus auch ja, etwas regelmäßiger mit deren Piloten in den Punkten rechnen.
Die meisten Runden hat ja auch Nio absolviert. Auch so ein Hinterbänkler-Team immer gewesen. Insgesamt, Tobi stand virtuell neben der Strecke mit so einem Zähler, wie beim Einlass zu irgendeinem großen Konzert, und hat mitgezählt. 535 Mal haben sie den Zielstrich überquert in Valencia, so oft wie kein anderes Team. Das sind richtig gute Kilometer, was dafür spricht, dass der Nio-Antrieb ein bisschen was aushält, oder?
Definitiv. Wie gesagt, er ist nicht nur schneller als der Antrieb, den sie im letzten Jahr hatten, sondern auch extrem zuverlässig. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir da auf jeden Fall wieder etwas mehr Konkurrenzfähigkeit bei Nio sehen werden, jetzt in der kommenden Saison.
Ebenfalls fleißig waren Alexander Sims für sein neues Team Mahindra und Norman Nato für sein neues Team Venturi. Die haben beide jeweils 268 Runden absolviert. Die waren dann auf den Plätzen, glaube ich, 2 und 3 in der ewigen Rundenliste in Valencia 2020. Ich glaube, davor war nur noch Oliver Turvey für eben besagtes Nio-Team. Und vor allem für Norman Nato. Ich meine, Sims, der hat schon ein bisschen Erfahrung in der Formel E. Der fährt ja schon seit 2 Jahren da. Aber für Norman Nato vor allem ist das richtig gut gewesen. Wir haben ja gesagt, der muss richtig Erfahrung sammeln als Rookie. Das wird ihm richtig gut getan haben, mal so eben 270 Runden unter den Gürtel zu kriegen, wie es im englischen Sprichwort heißt, was auf Deutsch gar keinen Sinn macht. Und aus dem gleichen Grund, Erfahrung sammeln, gab es sogar ein Testrennen am Sonntag. Warum denn das, Tobi?
Ja, es ging darum, grundsätzlich die Abläufe, die in einem Rennen vorkommen, einmal testen zu können. Man hat beispielsweise eine Full Course Yellow ausgerufen. Man hat sogar einmal das Safety Car auf die Strecke geschickt. Das Safety Car ist dann auch eine Runde durch die Box gefahren und hat das Feld hinter sich her durch die Box gezogen. Einfach um die Eventualitäten, die in der Saison auch auftreten können, einmal getestet zu haben. Das ist ganz besonders für die Rookies, die noch nie ein Formel-E-Rennen bestritten haben, eine wichtige Erfahrung. Und aber wirklich, wirklich zählbar ist das Ergebnis natürlich nicht gewesen. Es gab im Endeffekt kein Qualifying, es gab keine Startaufstellung. Die Fahrzeuge haben sich einfach am Ende der Boxengasse so aufgereiht, wie sie aus den Garagen kamen, und die haben dann, ich sag mal, ihr Programm runtergefahren, und die meisten haben das Rennen noch nicht mal beendet, sondern sind vorher schon abgebogen und an die Box gefahren, weil, ich sag mal, das, was sie gefahren sind an Runden, ihnen gereicht hat, und sie dann im Anschluss, wenn sie wieder ihr normales Programm fahren konnten, nicht ganz so viel Zeit verloren haben, weil sie das Auto schon wieder aufladen konnten.
Jetzt möchte ich noch ein Abschlussfazit zu dir hören, Tobi. Das ist ja das erste große Event gewesen der neuen Formel-E-Saison 2021. Wie war es so für dich? Wie ist dein Fazit nach Valencia? Mit was für einem Gefühl gehst du ins neue Jahr?
Ich habe das Gefühl, dass
wir ein noch engeres Feld erleben werden, als wir es in der vergangenen Saison schon hatten. Ja, dass an und für sich relativ wenig passiert ist. Es gab kaum Zwischenfälle, kaum Unfälle. Und ich gehe davon aus, dass alle Teams gut bis sehr gut vorbereitet sind auf den Saisonstart. Denn wir müssen ja auch mal sagen, wir haben jetzt schon Anfang Dezember. Der Transport nach Chile erfolgt jetzt schon in den kommenden Tagen. Denn es ist gar nicht mehr so lange, bis die Saison startet. Nämlich am 16. und 17. Januar geht's dann in Santiago los.
Da bin ich ganz bei dir. Die Tests waren wirklich ausgesprochen ereignisarm. Und ich glaube, alle Teams sind so gut vorbereitet und haben so viel einstudiert, wie nur irgendwie geht, um so bereit wie möglich zu sein für das, was dann im nächsten Jahr in Chile passiert. Apropos, was in Chile passiert. Die Formel E kriegt in Deutschland einen neuen Fernsehpartner. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Zuletzt lief die Formel E ja immer bei Eurosport im Fernsehen. Hin und wieder gab es dann noch so Unterlizenzen für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender von ARD und ZDF. Jetzt allerdings alles neu. 2021 erstmals Sat.1 verantwortlich für die Formel E-Übertragung bei Run Racing. Und da gibt es ein großes, wichtiges Update für alle deutschen Formel-E-Fans hinter dem Kommentatorenmikrofon.
Ja, und zwar wird Daniel Abt als Experte und Co-Kommentator bei Run Racing in Sat.1 fungieren und dort die Formel-E-Rennen in der kommenden Saison kommentieren.
Der war ja schon in Valencia vor Ort, hat da Instagram-Stories gepostet mit seinem alten Teamkollegen Lucas de Grassi. Das ist ein richtig guter Griff für Sat.1, oder? Ich meine, was der so in seiner Karriere erlebt hat, guter Griff?
Ja, definitiv. Man hat sich damals ja einen der erfahrensten Formel-E-Rennfahrer gesichert, den es überhaupt gibt. Ja. Abt ist ja neben Lucas de Grassi und Sam Bird der einzige Pilot, der an allen bisherigen 69 Formel-E-Rennen teilgenommen hat. Und ja, ich denke, dass man da durchaus jemanden hat, der auch gewisserweise als Zugpferd agieren kann. Denn Daniel Abt ist ja nicht nur Rennfahrer, sondern ja, hat ja unter anderem auch einen sehr beliebten YouTube-Channel. Ist da durchaus jemand, der eine gewisse Fanbase mitbringt.
Ganz interessant fand ich, dass er sogar die Option hatte, laut Eigenaussage, im nächsten Jahr in der Formel E zu fahren. Und zwar für NIO hat er ein Angebot offenbar auf dem Tisch gehabt und das dann aber abgelehnt. Weshalb denn das?
Ja, er hat gesagt, aus finanzieller Sicht war es nicht lukrativ, das Angebot von NIO. Und es spielten auch noch ein paar andere Dinge mit rein, über die er nicht reden möchte. Dass er bei NIO wahrscheinlich nicht zu den bestverdiensten Fahrern der Formel E gehört, mag einleuchten. Das wird dieses kleine Privatteam wahrscheinlich auch nicht stemmen können, anders als die großen, millionenschweren Werksteams, die da antreten. Ja, aber wie gesagt, gerade der letzte Nebensatz lässt ein bisschen aufhorchen. Für mich klingt es danach, als ob ihm NIO möglicherweise nicht seine gewohnten Freiheiten am Rennwochenende lassen wollte, beispielsweise um hier für seinen eigenen YouTube-Channel oder für seinen Instagram-Account irgendwelche Videos zu drehen. Ist jetzt reine Spekulation, aber es klingt ein wenig danach, wenn da ein paar Dinge mit reinspielten, die er über die er nicht sprechen möchte.
Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, dass die anderen Dinge eher in rein praktische Richtungen gehen. So zum Beispiel, ich meine, wir wissen alle, letzten Endes hat Tom Blomqvist den zweiten Platz bei NIO bekommen. Der ist der neue Teamkollege von Oliver Turvey. Und Blomqvist ist halt Brite. Und NIO ist ein Team, das nicht nur in Shanghai die Basis hat, sondern das ganze Team, was an der Rennstrecke am Ende aufkreuzt, das hat seine Basis in Großbritannien. Und ich würde es nicht ausschließen, wenn diese anderen Gründe, die Daniel Abt da in einem Interview mit unseren Kollegen vom Motorsportmagazin genannt hat, wenn das nicht einfach Reisebeschränkungen sind wegen Corona. Denn NIO wollte testen in dem letzten halben Jahr. Aber wer nach England muss, möchte, der muss unter Umständen in Quarantäne oder muss nochmal einen doppelten und dreifachen Corona-Test machen. Und das lohnt sich vielleicht dann doch nicht so ganz, wenn man nur für 2 Tage, für ein langes Wochenende irgendwie nach England reist, um auf dem Flugplatz ein Auto fahren zu können. Und da war es, denke ich, einfach einfacher, Tom Blomqvist da reinzusetzen. Ich weiß es nicht. Tobi weiß es auch nicht. Wir wissen es nicht. Es gibt Gründe dafür, dass Daniel Abt nicht für Nio unterschrieben hat am Ende. Und letzten Endes ist es auch egal. Denn ich denke, dass er bei seiner und hoffe, dass er in seiner neuen Rolle bei Sat.1 glücklich sein kann und bin mir sicher, dass er da eine gute Ergänzung ist für das ganze Team. Ich finde, es wird mal Zeit, dass wir alle ein bisschen schlauer werden. Und das machen wir am allerbesten mit
Tobis Teleskop.
Oh ja, es ist wieder dabei. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar hat die Formel E bekannt gegeben, dass das Rennen in Diriyah im Februar kommenden Jahres als Nachtrennen ausgetragen wird. Die Strecke soll dabei mit LED-Lampen beleuchtet werden, die besonders energiesparend sind. Die Energie, die dafür benötigt wird, soll zudem aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich aus hydriertem Pflanzenöl, stammen. Man kann jetzt von einem Nachtrennen unter Flutlicht halten, was man will, aber in meinen Augen hat es auf jeden Fall einen großen Vorteil. So sieht man im Fernsehen nicht, dass die Tribünen auf der Strecke weitgehend leer sind.
Ja, wo er recht hat, hat er recht. Das war im letzten Jahr kein schöner Anblick, ne? Da war doch, die Hoffnung war ja, dass das Formel-E-Rennen eingebettet werden kann in ein ganzes Partywochenende. Wie hieß die? Die Diriyah Week oder so? Irgendwie ein großer Feiertag, ein ganz großes Feierwochenende und am Abend waren Riesenkonzerte und die Eintrittskarten zum Konzert waren zugleich Eintrittskarten zum Formel-E-Rennen und die Hoffnung war damals, dass alle, die sich eine Konzertkarte gekauft haben, dann auch zum Formel-E-Rennen kommen. Und dann haben sie sich alle gefreut in Saudi-Arabien. Juhu, 30.000 Formel-E-Fans zum Fans kommen zum Formel-E-Rennen. Und am Ende sind alle nur zu den großen Konzerten gegangen von Riesenkünstlern. Ich weiß gar nicht. David Guetta oder so? Hat der nicht gespielt oder war der im Jahr davor?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, David Guetta war da. Die Black Eyed Peas waren einmal da. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welches Konzert in welchem Jahr gewesen ist.
War groß jedenfalls. Und alle sind halt zum Formel-E-Rennen weggeblieben, ne?
Genau. Ein Kollege von uns hatte geschätzt, dass ca. 900 Zuschauer tatsächlich beim Rennen dabei gewesen sind.
Mensch, so viele?
Das ist... Ja, das ist natürlich eine Hausnummer.
Das waren Luxusprobleme damals, Ende 2019. Stell dir mal vor, 900 Zuschauer in Berlin, wie geil wäre es gewesen dieses Jahr?
Auf jeden Fall.
Ach, Corona. Tobi, dann lass uns doch mal weggehen von allem Nachrichtenalltag in der Formel E. Lass uns weggehen von Nachtrennen. Lass uns weggehen von Ausstiegsmeldungen, Abreisen aus Valencia und mit einem Köpper in unser Grid Dummies Formel E Quiz starten. Wie immer,
sehr gerne.
Das gleiche Format. Beide von uns haben 3 Fragen vorbereitet und wir sammeln Punkte. Und ihr, liebe HörerInnen, könnt einfach mitquizzen am anderen Ende des Lautsprechers. Ich glaube, letzte Woche habe ich angefangen oder so. Deswegen darfst du mal anfangen heute.
Alles klar. Dann kommen wir direkt mal zur ersten Frage. Und zwar bezieht sich die auf die Testfahrten in Valencia. Und zwar...
Kommen wir doch so, wieder zurück nach Valencia.
Wir kommen zurück nach Valencia. Die Testfahrten waren ja von Samstag bis... von Samstag bis Dienstag natürlich. Und die erste Session am Samstag hat Edo Mortara gewonnen. Mhm. Wann hat Edo Mortara denn zuletzt vor den Testfahrten in Valencia eine offizielle Formel-E-Session gewonnen?
Oh Schreck, das weiß ich doch nicht. Oh Gott. Ah, Edo Mortara ist ein richtig guter Fahrer, der immer für eine Überraschung gut ist. Und gerade mit dem Mercedes-Motor im Heck kann der richtig was rausholen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass er in der letzten Saison eine Session gewonnen hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, der war hier und da mal gut dabei, aber ich glaube, 2020 hat er noch nichts gewonnen an Sessions in der Formel E. Ist es eine Test-Session gewesen? Oder zählen Test-Sessions dazu? Dann würde ich nämlich Valencia 2019 sagen, irgendwann mal.
Nein, Test-Session ist es nicht gewesen. Das war tatsächlich eine offizielle Session an einem Formel E-Prix-Wochenende.
Na, dann war seine letzte gewonnene Session, weil ich einfach keine bessere Antwort habe gerade, der Hongkong E-Prix, den er auch gewonnen hat, das Hauptrennen.
Nein, du liegst tatsächlich falsch. Es war am 15. Februar 2020.
Ach, dieses Jahr?
Und zwar war er im ersten freien Training in Mexico City schnellster. Ah. Vor Pascal Wehrlein und Jerome D'Ambrosio.
Das habe ich nicht mehr gewusst. Na gut, kein Punkt dafür. Zu Recht. Mal gucken, ob ich dich aus der Reserve locken kann. Wir haben neulich ja, hier kommt meine erste Frage, schon über Iconic gesprochen, die mit dem lustigen Namen.
Estland.
Aus Estland kommen, genau. Die sponsern jetzt nicht nur Tachita, wie wir vor ein paar Wochen festgestellt haben, sondern auch noch ein zweites Team in der Formel E. Welches?
Mahindra.
Das ist richtig. Die kam viel zu schnell, die Antwort.
Oh. Ich hab die Pressemitteilung auch per E-Mail erhalten.
Ist das doof. Ich dachte, du guckst nicht in dein E-Mail-Postfach, Tobi.
Doch, manchmal schon.
1-0. Jetzt bist du wieder dran.
Okay. Ja, jetzt geht's mal um ein etwas anderes Thema, nämlich um die Extreme E. Das Fahrerfeld füllt sich nämlich so langsam. Wie viele Frauen wurden denn bereits offiziell als Fahrer für die kommende Saison bestätigt?
Boah, als Fahrerin. Gute Frage. Ich muss jetzt leider laut mitzählen. Ich weiß die Zahlen nicht.
Ja klar, kein Thema.
Also Jamie Chadwick fährt.
Korrekt.
Dann haben wir im Vorgespräch über Lana Sanz gesprochen, die Teamkollegin von Carlos Sanz, aber mit I ist. Carlos Sainz, Senior.
Sie heißt aber Laia, aber egal.
Habe ich sie Carla genannt?
Ja, du hast sie Carla genannt.
Carlos Sainz und Carla Sanz. Das wäre doch mal eine geile Fahrerfahrung. Mega. Das sind zwei. Dann gibt es Sarah Price bei Chip Ganassi Racing. Das sind drei.
Richtig.
Und ich glaube, das war's. Ich weiß, es sind noch mehr Frauen unter Vertrag. Abt hat zum Beispiel schon die Fahrerinnen bestätigt. Also es haben mehr Frauen einen Vertrag, als momentan offiziell öffentlich bekannt sind. Ah, Katie Mannings fällt mir noch ein für Andretti. Und dann wären wir, glaube ich, bei 4 Fahrerinnen.
Punkt für dich.
Ja! Oh, das war noch mal knappes Höschen. Aber gut, Punkt ist Punkt. 1-1. Der Ausgleich. Ich will gleich beim Thema Personalien bleiben. In der Formel E möchte ich gucken. Da gibt's bei Porsche eine große Neuerung zur Saison. Thomas Breining, der ist jetzt nicht mehr Ersatzfahrer. Das war er im letzten Jahr noch. Hatten wir auch vermeldet. Das ist an sich keine große Überraschung. Aber sein Platz ist nicht leer geblieben. Welche zwei Fahrer stehen bei Porsche im nächsten Jahr als Reservepilot zur Verfügung?
Ja, das ist einmal Simona De Silvestro, die war ja schon im vergangenen Jahr gemeinsam mit Breining Ersatzfahrer. Mhm. Und neuerdings der ehemalige Stammfahrer von Porsche, Neil Jani.
Ah, das war zu einfach. 2-1, Punkt für dich.
Okay, dann hast du nochmal die Chance auszugleichen. Audi steigt ja aus der Formel E aus, hatten wir eben auch schon als Thema, und tritt zukünftig bei der Dakar Rally sowie in der WEC mit dem Saisonhöhepunkt in Le Mans an. Wann hat Audi denn zuletzt das 24-Stunden-Rennen an der Sarthe gewonnen?
Um Himmels Willen. Mir kommt direkt 2014 in den Sinn. Gib mir mal einen Tipp, du hast schon angesetzt.
Ich hätte dir jetzt einen Tipp gegeben, ein aktueller Formel-E-Pilot saß damals am Steuer.
Ja, das ist Lukas Di Grassi gewesen. Boah, ich bin mir echt nicht sicher, Tobi. Aber weil mir direkt 2014 in den Kopf gedrungen ist, sage ich auch 2014.
Also, der aktuelle Formel-E-Fahrer, der am Steuer saß, war nicht Di Grassi, sondern Lotterer.
Ui, okay.
Aber es war 2014.
Oh, was ein Glück. Okay.
Genau. Im Jahr danach startete nämlich Porsche die Siegesserie mit Nico Hülkenberg, Nick Tandy und Earl Bamber.
Ah.
Das war 2015.
Genau. Okay.
Aber 2-2.
2-2. Dann kommt jetzt noch eine Gelegenheit für dich, Tobi, hier wegzuziehen. Oder für mich dich nicht wegziehen zu lassen? Und es ist eine wirklich schwere Frage, weil ich mir nach der Blamage beim letzten Mal dachte, wo ich zu null verloren habe, dass ich dich mal wieder mit einer Juniorenserie aus der Reserve locken muss. Wir hatten so eine Junior-Frage ja schon mal im ersten Grid-Dummies-Quiz, was wir hier gemacht haben. Das war in Episode 171, glaube ich. Nee, das war die vorletzte. 169 war es. Da gab es so eine ähnliche Frage schon mal. Ich komme zum Punkt. Bei uns kam in der letzten Woche ein Interview mit Max Günther. Sehr lesenswerter Text. Und da hat er von berichtet, dass er 2015 für ein Rennen schon mal Teamkollege von Jake Dennis war, der ja jetzt auch für BMW fährt. Das war damals bei Prema in der Formel 3 Europameisterschaft. Meine Frage: Wie viele Piloten aus diesem Team in diesem Jahr haben es später in die Formel E geschafft?
Also, das hatte ich recherchiert, als ich gesehen habe, dass er tatsächlich mit Jake Dennis schon mal im Team gewesen ist. Das waren übrigens 3 Rennen an einem Wochenende, damals am Finalwochenende der DTM und auch der Formel 3 Euro-Serie in Hockenheim, wo Günther zu Jake Dennis ins Team gewechselt ist, zu Prema.
Der weiß,
ich weiß, dass auch Lance Stroll für das Team fuhr.
Aha.
Der ist aber nicht in die Formel E gewechselt, sondern in die Formel 1.
Oh Gott, ich glaube,
warte, ich muss mal kurz überlegen. Felix Rosenqvist auf jeden Fall. Der hat nämlich in dem Jahr die Meisterschaft gewonnen.
Mhm.
So, wer war denn Vizemeister? Ich glaube, Jake Dennis war Dritter in der Meisterschaft.
Sind 2. Rosenqvist und Dennis.
Ja, Günther auf jeden Fall auch. Klar.
Sind 3.
Der ist zwar nur das eine Wochenende gefahren. Boah. Nick Cassidy.
Nein, das ist richtig.
Ja.
Oh, ich mag dich nicht mehr, Tobi.
Das war jetzt.
Tja, Nick Cassidy ist richtig. Auch Rookie in der Formel E, genau wie es Jake Dennis ist. Felix Rosenqvist ist ja bekanntlich schon weg, nach Amerika gewechselt. Aber die 4 waren's. Dennis, Cassidy, Günther, Rosenqvist. Es gab noch einen 6. Fahrer neben Lance Stroll, Brandon Meisano. Der ist dann später nochmal kurz GP3 gefahren und ist inzwischen hin und wieder mal bei einer Rallye am Start. Aber ist größtenteils von der großen Motorsportfläche verschwunden. Das waren die 6 Fahrer, die in dem Jahr für Prema angetreten sind.
Okay.
Dann steht es 3-2 am Ende vom Grid Dummies Quiz. Weiterhin warte ich auf den ersten Sieg, aber früher oder später kommt er schon noch, glaube ich. Ich bin da guter Dinger, Tobi. Das war doch mal eine pickepackevolle Sendung. Erstmal durchschnaufen. Ich nehme gleich einen großen Schluck vom Wässerchen. Wir haben so viel geredet. Viel ist es gewesen. Ich bin am Ende. Bist du es auch, Tobi? Oder hast du noch was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, ich denke, wir sind durch für heute.
Hast du dein Adventskalendertürchen heute schon aufgemacht? Es ist ja endlich Dezember. Hast einen Adventskranz? Kranz bestimmt, aber auch einen Kalender.
Nein, ich habe leider keinen Adventskalender, aber ich werde es überleben, hoffe ich.
Soll ich dir noch einen schicken?
Nee, danke, nein. Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn drin gehabt?
Man darf ja Marken nennen. Wir sind ja nicht beim öffentlich-rechtlichen Sender hier. Ein kleines Kügelchen Lindschokolade war bei mir drin.
Uiuiui.
Das hat mir den Morgen wortwörtlich versüßt. War gut. Hat mir Spaß
gemacht.
Schön. Gut, ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns in den Feierabend. Wünschen allen HörerInnen noch eine schöne Woche. Macht es gut. Ich weiß gar nicht, wann wir uns beim nächsten Mal hören. Früher oder später fällt uns ein Termin ein und dann hören wir uns ganz sicher wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.
Ciao.